Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich begrüße Sie zu einem klingenden Buch der Woche mit Joachim Hentschels. Dann sind wir Helden, das mit politischem Blick auf die deutsch-deutsche Rockmusikgeschichte der 1970er und 1980er Jahre schaut. Mehr weiß Henry Bernhard.
Pfingsten 1987 vor dem Reichstag in West-Berlin, gleich neben der Mauer. Concert for Berlin. Die Stadt lässt sich ihre 750-Jahr-Feier etwas kosten. Die Rhythmics treten auf und Genesis, zwei der damals angesagten Bands. Die Fans im Westen hatten freie Sicht, wenn sie sich ein Ticket leisten konnten. 50 D-Mark für 3 Tage. Die Fans im Osten hatten maximal die Chance, das zu hören, was durch das Brandenburger Tor wehte. Zum Beispiel David Bowie.
And this is, as you know, a special evening for us. And wir schicken unsere besten Wünsche zu all unseren Freunden, die auf der anderen Seite der Mauer sind.
Fans im Osten, direkt angesprochen von Bowie, werden abgedrängt von Polizei und Stasi. Weg vom Brandenburger Tor. Steine fliegen, Flaschen. Rufe schallen durch die Dunkelheit. Bullenschweine. Und dann ein Tabubruch in der DDR, ein Sprechchor. Die Mauer muss weg. Schlagstücke fliegen, Hundestaffeln vertreiben die Jugendlichen. Es gibt Verhaftungen. 3 Abende lang wiederholt sich das Schauspiel. Es war doch nur Musik, die herüberschallte. Aber es war eben Rockmusik. Eine Musik, die Unsicherheiten auslöste, die schwer berechenbar war und den deutschen Gleichschritt durcheinander brachte. In den 50ern, 60ern auch im Westen, wo man aber einen Weg fand, die Provokation in Umsätze umzuwandeln. Im Osten blieb die Rockmusik ein ständiger Quell von Auseinandersetzungen. Zwischen Musikern und Fans auf der einen und der Staatsmacht auf der anderen Seite. Immer hatten die SED-Kulturerlauber und Verbieter Angst vor ideologischer Diversion, vor Chaos, Rebellion, Aufruhr, Entgrenzung. Umso schärfer wurden die Empfindlichkeiten und Diskrepanzen, wenn sich nicht nur die Musik, sondern auch die Musiker auf den Weg über die Grenze machten. Von West nach Ost oder von Ost nach West. Diesem Thema widmet sich das Buch des Berliners Joachim Hentschel mit dem Titel »Dann sind wir Helden«, wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde. Dabei hat der Autor das Geschehen, über das er nun so überaus kundig schreibt, gar nicht miterlebt. Denn er war damals weit ab vom Schuss, auf dem Dorf in Süddeutschland.
Es war nicht für mich möglich, irgendwie Konzerte zu sehen. Es war für mich nicht möglich, irgendwie diese ganzen Szenen, also die Szenen wie Punk oder Gothic oder so weiter, mit eigenen Augen zu sehen. Und deswegen waren natürlich diese Schallplatten, diese Bilder und diese Botschaften, die da so kamen, auch übers Radio, übers Fernsehen, teilweise dann auch im Kino, wenn Musikfilme liefen, die waren für mich natürlich einfach so wahnsinnig kostbar, dass ich die mindestens möglicherweise so intensiv erlebt habe, wie wenn ich jetzt in Berlin oder Frankfurt oder Hamburg damals gelebt hätte.
Aufgewachsen in Baden-Württemberg der 70er und 80er hatte Hentschel aber Eltern, die aus dem Osten kamen, aus Sachsen. Und so stand er dem, was aus der DDR kam, wohl schon damals offener gegenüber als viele andere Westdeutsche. Karat, Pudis, Bettina Wegener.
Als Peter Maffay 1981 über 7 Brücken musst du gehen gesungen hat, da habe ich mir gedacht, Moment, das ist doch von Karat, wieso coverten der das einfach? Das Original ist doch viel schöner.
Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick.
Die DDR hatte der Autor nur ein einziges Mal auf der obligatorischen Klassenfahrt nach West-Berlin besucht und schreibt nun darüber.
Trotz dieses Grabens, der durch den NATO-Doppelbeschluss und die Aufrüstung zwischen Ost und West in den 80ern gefühlt immer größer und feuergefährlicher wurde, gab es da ein Gefühl von tiefer Verbindung, das uns nicht losließ. Eine Neugier, eine zarte Abhängigkeit, eine selbst bei uns satten West-Teenagern vorhandene Ahnung, dass diese DDR auch etwas mit uns zu tun hatte. Ziemlich viel sogar.
Hentschel ist Musikjournalist, also geht er mit einem deutsch-deutschen Soundtrack durch die 70er und 80er Jahre. Und wie so oft, wenn man das ganz Große im Kleinen betrachtet, versteht man auch das Große besser.
Das ist die Idee dieses Buches. Es ist ein Versuch, den fehlenden Bogen zu schlagen und den Musik- und Kulturaustausch endlich als eigenen Handlungsstrang zu erzählen. Als das, was er von den ersten größeren Lockerungen der 70er an bis zur Wende effektiv war. Ein Komplex, der sich nach speziellen, komplexen Gesetzen entwickelte, mit Logik und Widersprüchen, Kunst und Paragraphen. Eine eigene Geschichte, die immer eng an der seltsamen Evolution des deutsch-deutschen Verhältnisses entlang lief. An manchen Stellen warf sie ein besonders scharfes Licht darauf, an anderen trieb sie die große Entwicklung sogar selbst mit voran.
Henschel erzählt die Geschichte von Anfang an als eine Geschichte des Austauschs, des Gebens wie Nehmens in Ost und West. Er hat kein Fanbuch geschrieben, keinen Insiderbericht, kein Buch über Stars aus dem Westen und ihre Fans im Osten, sondern ein Buch über die politische Dimension von Popmusik im deutsch-deutschen Verhältnis. Präzise, geschmackssicher und empathisch.
Natürlich hatte man im Westen immer so ein bisschen dieses Bild, dass einerseits in der DDR die Mittel beschränkt sind, also jetzt mal ganz brutal gesagt, dass die so ein bisschen kulturell 5 bis 10 Jahre uns zurück sind, also diesen etwas falschen Stolz, diese Arroganz, das war schon so ein bisschen dieses Diktum, mit dem ich aufgewachsen bin. Auf der anderen Seite, gerade was die Kunst in der DDR betraf, da war immer so eher so dieses Gefühl, die haben eigentlich viel, viel mehr drauf als wir im Westen. Ne? Im Westen darf jeder kleine Punkmusiker, der weiß, wie man eine Seite der Gitarre stimmen darf, auf die Bühne gehen und machen, was er will. Aber in der DDR, die sind alle gut ausgebildet, die wissen, was sie tun, die können was, weil sie eigentlich auch gar keine andere Wahl haben. Und deswegen war diese Hochschätzung für das, was von drüben kommt und was eben natürlich auch immer so ein bisschen behaftet war mit diesem, es sind quasi Botschaften aus einer Mangelwirtschaft, also kulturell hochstehende, höherstehende Lyrik und so weiter. Wenn man Bettina Wegner hörte, war das auch immer so, das ist toll, was die für Texte schreibt. Also die künstlerische Schätzung von dem, was man mitbekommen hat, die war eigentlich immer relativ hoch. Also da war kein Hochmut zu spüren.
Und so schlussfolgert Henschel:
Die Musik der DDR könnte eine entscheidende Inspirationsquelle für den bundesdeutschen Rockboom der 80er gewesen sein.
In der klassischen Musik gab es schon viel länger einen Austausch, vor allem von Ost nach West. Die Orchester aus Leipzig und Dresden waren in der Welt gern gesehen und gehört. Die Westschlagersternchen wiederum traten im Ostberliner Palast der Republik auf. Nicht umsonst sang Udo Lindenberg 1983:
All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht.
Henschel kann brillant Anekdoten erzählen. Etwa, wie der Stasi-Chef Erich Mielke den Schlagersänger Costa Cordalis herzt und küsst, wie man Bier aus dem Aquarium trinkt oder wie die griechische Sängerin Nana Mouskouri auf ihre DDR-Tour 1983 nach Leipzig kommt.
Die Direktion des Opernhauses hatte aufgrund einer Namensverwechslung eigentlich Melina Mercouri erwartet, die griechische Kulturministerin und Sängerin. Einer leichtgewichtigen Mouskouri-Schlagergala, meinte die Hausleitung, hätte man niemals zugestimmt. Es war wahnsinnig peinlich.
Henschel beschreibt akribisch, wie schließlich auch der Austausch von Rockmusik in die Gänge kam. 1983 mit der Spider-Murphy-Gang, die, so der Autor,
eher Launebären als Querulanten waren, keine ernsthaft gefährlichen Künstler.
Der Skandal bleibt im Sperrbezirk der Provinz. Die Münchner spielen in Bad Blankenburg oder Unterwellenborn, nicht in Ost-Berlin. Der Test gelingt, die Künstler sind begeistert ob der Beifallsstürme im Osten. Die Bezahlung, wie so oft im devisenklammen Land DDR, mit Antiquitäten von Republikflüchtigen, Porzellan, Konzertflügeln. Überhaupt schaut Henschel auch aufs Finanzielle. Was verdienen die Bands im Osten? Was bleibt ihnen nach einer Westtournee, nachdem der Staat sich die Taschen vollgemacht hat? Wer riskiert im Westen wie viel, um unbekannte Ostbands auftreten zu lassen? Wer kassiert die Tantiemen? Wie kann der SED-Staat an einem im Lande lebenden Künstler mit Auftrittsverbot glänzend verdienen, wenn dessen im Osten verbotene Musik im Westen vertrieben wird? Henschel hat nachgefragt und rechnet durch und sieht die staatliche DDR-Plattenfirma Amiga als durchaus kapitalistisch agil im Westen agierend. Man strebte nicht nach der Weltrevolution, sondern nach der harten D-Mark. All das hat Henschel in dutzenden Interviews mit Zeitzeugen erfragt und resümiert amüsiert:
Beim Gang durch diese oft so glitschig geschmierte, zu einem guten Teil von Egos, Gecken und phänomenalen Simulanten bevölkerte Geschichte muss man stets aufpassen, wem man was glaubt. Freundlich und harmlos wirkende Zeitgenossen geben sich dabei gern als die Rebellen aus, die sie gern gewesen wären. Manche erfinden Verbote, die es nie gab, um sich einen Opferbonus zu erschleichen. Alle wollen Helden sein.
Henschel weiß, mit der Sprache umzugehen. Wenn er Texte knapp und präzise analysiert oder wenn er eine Interviewsituation beschreibt.
An diesem Nachmittag trägt Cornelia Schleime ein pinkes, knielanges Kleid mit Leopardenmuster, Sneakers und eine wild gemusterte Plastikarmbanduhr. Am Gartentisch raucht sie ihre Packung American Spirit zu Ende, zeichnet und schreibt beim Reden immer wieder auf, woran sie gerade denkt. In tiefem, geröllhaltigem Altberlinerisch meint sie erst, man müsse die alten Geschichten doch eigentlich nicht mehr aufwärmen. Aber dann stürzt sie sich in sie hinein, leidenschaftlich und mit dem Kopf zuerst.
Aus den vorsichtigen Anfängen des Austauschs von Rockmusik in den späten 70ern und frühen 80er Jahren arbeitet sich Henschel voran. Die Regelungen werden großzügiger, irgendwann dürfen die Ostbands auch ohne offiziellen Aufpasser in den Westen fahren. Es reicht dann der bandeigene Stasi-Informant. Der Autor erzählt mit viel Wohlwollen von den Ostbands, die es allein ihrer Herkunft wegen nicht in eine internationale Umlaufbahn schafften. Sehr genau schaut er sich die Politik der Genehmigungen und der Verbote an. Mal ließ die SED die Ostkünstler nicht raus, mal die Westkünstler nicht rein. Immer ging es um Politik, um Grenzüberschreitungen, schon geschehene oder befürchtete. Die Ein- und Ausladungen der Kölner Mundartband BAP oder von Udo Lindenberg sind oft erzählt worden, aber sie gehören in dieses Buch und Henschel gibt ihnen ausreichend Raum. Der Autor gewinnt auch sattsam bekannten Szenerien neue, unverbraucht schillernde Aspekte ab. Immer wieder gelingen ihm knappe, präzise Sittengemälde. Etwa über Wolf Biermanns Konzert in Köln 1976, das einer Ausbürgerung vorausging.
Das Konzert in Köln ist zugleich eine zeitlyrische Hofaudienz und ein politisches Uniseminar geleitet von Biermann, der im hellblau-weiß gestreiften Oberhemd weit vorn an der Rampe hockt, sprungbereit. Auch er ist ein Bühnentier, wie später seine Ziehtochter Nina. Ein bisschen anders natürlich. Er holt die größten Vokabeln aus den Untiefen zwischen Liebe und Arbeiterkampf, Marx und Heinrich Heine, Grundgesetz und Neuem Testament.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Erich Honecker hat vor wenigen Minuten das Friedrich-Engels-Haus in Wuppertal besichtigt. Im Anschluss daran hatte er eine kurze Begegnung mit dem Sänger Udo Lindenberg.
Hey, Jens, doch,
nach all den Jahren, freut mich sehr.
Freut mich ebenfalls. Das Protokoll ist da, aber mehr Rock'n'Roll werden wir noch später haben. Also, alles Gute.
Als Symbol unserer gemeinsamen Friedensbemühungen habe ich Ihnen eine Gitarre mitgebracht mit einem Slogan drauf. Gitarren statt Knarren für eine atomwaffenfreie Welt im Jahr 2000. Und die Gitarre möchte ich Ihnen, lieber Erich Honecker, gerne überreichen.
Danke recht herzlich.
Trotz Austausch von Lederjacke, Schalmei und E-Gitarre wurde nichts aus der lang ersehnten DDR-Tournee von Udo Lindenberg. Dabei hatte er schon 1983, als er für ein paar ausgewählte Songs vor FDJ-Publikum im Ostberliner Palast der Republik auftreten durfte, im Westen viel Häme kassiert, wie Henschel schreibt.
Mit dem Barscheck der totalen Gesinnungsaufgabe bezahlt Lindenberg den DDR-Eintrittspreis, schrieb nach dem Konzert Die Welt. Jetzt ist er bar jeder Glaubwürdigkeit. Marketing eines gefallenen Friedensengels. Viele sahen es ähnlich. Lindenberg habe sich billig an die SED und ihre Interessen verkauft, als er den Auftritt unter diesen kompromittierenden Bedingungen zusagte.
Auch andere Künstler hatten mit dem Dilemma zu kämpfen, dass Auftritte in der DDR immer auch Kompromisse erzwangen, etwa was das Repertoire betraf. Natürlich durfte Lindenberg seinen Sonderzug nicht nach Pankow fahren lassen. BAP dagegen wollte keinen Kompromiss eingehen und bestand darauf, auch den Song zu spielen, den die SED-Oberen ärgern und das aufmüpfige Volk mitsingen lassen sollte. Hey, du da, wann ist es hier so weit, dass man das Maul aufmachen darf? Wenn man etwas sagen will. BAP blieb damals hart und musste wieder aus der DDR abreisen. Henschel buchstabiert die Ein- und Ausladungen faktenreich und sehr unterhaltsam durch. Immer auch gekoppelt an die großpolitische Wetterlage, nennt das handelnde Personal, wobei deutlich wird, dass auch in der FDJ und in der Künstleragentur der DDR Fans sitzen. Manche, die keine Kompromisse eingehen, sich nicht instrumentalisieren lassen wollen, wie Herbert Grönemeyer, ließen sich gar nicht erst auf Gespräche mit der Ostseite ein. Heinz-Rudolf Kunze dagegen schlängelte sich so durch.
Lola, hello, hello, Lola, la, 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 Lola.
Jetzt hier!
Hinter Bapp war die Tür ohnehin erstmal für ein paar Jahre zu. Aber gegen Ende der 80er, als man die Fans von der Mauer weghaben wollte, wo sie nach den internationalen Stars lechzten, als die SED sich weltoffen und modern geben wollte, um die Jugend bei der Fahne zu halten, als die FDJ die Chance ergriff, für knappe Devisen echte Stars zu holen, gab es kein Halten mehr. Bob Dylan, Depeche Mode, Joe Cocker, James Brown, Bryan Adams, die Rainbirds, Fisher Set, Marillion, Big Country. Und als ob das nicht ausreichen würde, Bruce Springsteen in Berlin-Weißensee vor geschätzt 200.000 Ostdeutschen. Springsteen, der mit Born in the USA, Chimes of Freedom und Born to Run ein Freiheitsversprechen mitbrachte, das die SED nie wieder einholen konnte.
Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen, Free of Ost-Berlin. In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden. Ich danke euch.
Als Rio Reiser 1988 in der Werner Seelenbinder Halle Der Traum ist aus sang, verdichtete sich das Lebensgefühl vieler junger Ostdeutscher in wenigen Versen.
Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht.
Dieses Land ist es nicht. Aus 6000 Kehlen. Am nächsten Abend noch einmal. Die FDJ hatte mit Rio Reiser unfreiwillig den Abgesang geliefert auf die zerplatzten Illusionen, Hoffnungen, Träume, Versprechungen und Lügen des Sozialismus.
Man konnte die Ereignisse als Symptom eines letzten großen Aufbäumens sehen, als stolzen Versuch und gewaltige Show, als Bild einer finalen Anstrengung, mit der dieser Staat zu retten versuchte, was von ihm noch zu retten war. Getragen von dem verzweifelten Selbstbewusstsein und der Hybris, die viele Menschen, Institutionen und sonstige Körper oft erst dann aufbringen, wenn sie wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen.
Der Musiker Lutz Kerschowski, damals mit seiner Band im Vorprogramm von Rio Reiser, fasste die Wirkung der Konzerte so zusammen.
Da war ja das eigentlich Interessante nicht Bob Dylan, das eigentliche Ereignis war das Publikum. Weil da waren so viele Leute da, über 100.000 Leute. Und da hatte man das erste Mal ein Gefühl, wow, ey, es sind ja hier nicht die meisten engagierten, interessierten Typen in Westen ausgereist oder so, sondern wir sind viele. Das Gefühl, wir sind viele, und das begann ja schon da, 87.
Dass er diese Seite, die Seite der Fans, die aus dem deutsch-deutschen Kulturaustausch Honig und Hoffnung sogen, nur spärlich belichtet hat, ist wohl fast das Einzige, das man an Joachim Henschels Buch bemängeln kann. Aber er, der Westdeutsche, ist keiner, der den Ostdeutschen ihr Land erklärt. In Urteilen hält er sich zurück, eben weil ihm zu den Quellen das eigene Erleben fehlt. Für die Zeit, die Endzeit, die Euphorie und die Lethargie. Etwa für die Antwort auf die selbstgestellte Frage, ob der Rock-Kulturaustausch zur Destabilisierung des SED-Regimes beigetragen hat. Aber das sind Kleinigkeiten. Henschel hat wohl recherchiert und stilistisch glänzend eine Zeit beleuchtet, und zwar in Ost und West. Aus der Perspektive von Rock- und Popmusikern, die einerseits Zeitgeist aufgefangen und transportiert haben, aber auch Botschaften kreierten, nicht nur mit Texten, sondern auch mit der Rebellion, die der Rockmusik innewohnt und die am Ende keine Zensur unter Kontrolle bringen konnte, die nur auf der Suche nach falschen Worten war.
Henry Bernhard über Dann sind wir Helden von Joachim Henschel, gerade erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, 256 Seiten, 24 Euro. Und hier geht es nun wissenschaftlich weiter mit Forschung aktuell, und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.